Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Am Zwischentöne-Mikrofon ist heute Michael Langer und zu Gast ist diesmal bei uns der 1953 in Haltern geborene Wirtschaftswissenschaftler Heinz Josef Bontrup. Dr. Bontrup ist Professor Emeritus für Wirtschaftswissenschaften an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Er war in seinem langen Berufsleben allerdings nicht nur an der Uni, sondern zuvor auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Stahlindustrie tätig. Für sein wissenschaftliches Wirken und sozialpolitisches wie auch gesellschaftspolitisches Engagement bekam er im Jahr 2018 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ich freue mich, dass er in seinem Unruhestand sich die Zeit genommen hat für diese Zwischentöne. Herzlich willkommen, Heinz Josef Bontrup. Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen, Herr Bontrup. Das freut uns, dass Sie da sind. Und um dieses Bonmot aufzugreifen, ich meine, man sagt das so, aber bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Unruhestand es wahrlich trifft.
Ja, das kann man so sagen. Ich mache jetzt zwar keine offiziellen Vorlesungen mehr, aber ich bin natürlich noch nach wie vor voll in der Arbeit, im Stress, hätte ich fast gesagt. Okay. Aber es ist ein positiver Stress. Ich liebe meine Arbeit, setze mich massiv ein, bin auch viel unterwegs, halte viele Vorträge und habe auch immer noch eine Gastprofessur an der Universität Siegen, die ich jetzt auch im Wintersemester und im nächsten Sommersemester 2020 auch noch wahrnehmen werde, zum Thema Wirtschaftsdemokratie.
Und eine rege publizistische Tätigkeit begleitet.
Ja, Schreiben, das tue ich ja sehr gerne. Und das werde ich natürlich auch jetzt weitermachen, habe wahrscheinlich auch, weil ich die großen Lehrverpflichtungen an der Hochschule nicht mehr habe, da gewinnt man natürlich dann auch ein Stück weit Zeit und weitere Muße. Und ich arbeite auch zurzeit mit einem Kollegen an einem noch neuen Buch. Das verrate ich aber noch nicht. Und nein, also die Schreibtätigkeit, die bleibt auf jeden Fall.
Das Stichwort Wirtschaftsdemokratie müssen wir später vielleicht nochmal aufgreifen. Ich wollte Sie zunächst danach fragen, ob auch Sie den Eindruck haben, dass es kaum noch ein anderes Thema in den letzten Wochen und Monaten gab als das Klima und die damit verbundene Überlegung nach einer CO2-Steuer. Wäre das auch für Sie als Ökonom das wirtschaftspolitische Thema Nummer eins?
Ja, es hat einen gewissen Hype bekommen, so würde ich es mal formulieren. Aber man muss das aber auch, glaube ich, unterstreichen. Die Klimawende ist ein Thema, da müssen wir ran. Aber wir sollten uns auch nicht nur darauf beschränken. Und da habe ich auch schon den Eindruck, dass es sich alles nur noch darauf fokussiert, was dann auch nicht richtig ist. Wir haben viele, viele andere Probleme in der Wirtschaft, im Sozialen. Natürlich ist dabei die Umweltfrage eine ganz wichtige. Und die Instrumente, Sie haben es angesprochen mit der CO2-Steuer, wir haben ja auch Zertifikate, einen Zertifikatehandel. Das sind natürlich beides Instrumente, die marktinhärent sind, wo man versucht, eben über den Preismechanismus die Emissionen auszusteuern, zu bestrafen, negativ damit anzureizen, um damit Verbräuche zurückzuführen. Ob das am Ende reicht, ja, das ist doch zweifelhaft, denke ich, weil wir müssen, da wird wohl kein Weg dran vorbeigehen, wir müssen einfach die Klimakatastrophe sehr ernst nehmen und wir müssen vor allen Dingen auch unsere Verbräuche insgesamt einschränken. Wir brauchen mehr Energieeffizienz, das ist ganz dringend notwendig und wenn man das im weltweiten Maßstab sieht, Christian von Weizsäcker hat zu seinem 80. Geburtstag, ich hatte es gelesen, in einem Interview gesagt, als ich noch studierte als junger angehender Physiker, da war die Erde noch leer. Da hatten wir vor 50 Jahren 50, 60 Jahren hatten wir etwa 2,5 Milliarden Erdenbewohner. Heute haben wir den Faktor 3, wir sind etwa bei 7,5 Milliarden. Und das soll anwachsen bis auf 11 Milliarden. Das scheint mir auch ein sehr großes Problem zu werden, auch im Kontext eben mit der Erderwärmung. Und ja, das macht schon Sorge, wenn man sich alleine überlegt, dass diese Menschen weltweit ja auch ein Anrecht haben, wie jeder andere Erdenbürger, auf einen gewissen Wohlstand. Und wenn wir da mal China nehmen, wenn wir Indien nehmen, wenn die Menschen nur das Konsumniveau, das heute, ich sag mal, im Durchschnitt nur der EU zum Tragen kommt, und da haben wir auch viele schwächere Länder, wie wir wissen, ja, dann befürchte ich, ist das gar nicht mehr darstellbar. Dann haben wir den Zenit längst überschritten. Also da sind riesengroße Probleme, die da auf die Menschheit zukommen.
Also müssen wir den Schwellenländern versagen, was uns so viel Spaß bereitet hat?
Ja, das kann man nicht, und da besteht auch keine Berechtigung. Hm. Es ist ja einfach Fakt, dass die sogenannten vermögenden, reichen Länder, dass sie einen wesentlich höheren Energieverbrauch haben als zum Beispiel Länder in Afrika, die verarmt sind. So, und wenn man das einigermaßen im weltweiten Gleichgewicht aussteuern will, wenn man, wie wir Volkswirte ja sagen, hier eine Allokation herbeiführen will, dann müssten die reichen Länder massiv ihre Verbräuche einschränken, um den anderen Ländern, die heute ja auch in bitterer Armut leben, das dürfen wir ja nie vergessen, in bitterer Armut leben, und wir leben auch auf Kosten dieser Länder, nicht nur was die Rohstoffausbeute und so weiter anbelangt. Also dann ist das eine riesen weltweite Aufgabe. Und ich muss immer so ein bisschen auch in mich hineinschmunzeln, wenn ich dann sehe, wie hier kleinste ökologische Maßnahmen in unseren reichen Ländern, was dann passiert, wenn da versucht wird, gegenzusteuern. Da würde ich dann eine Überschrift wählen: Wasch mich, aber mach mich bloß nicht nass. Ja, dann will das keiner. Nehmen wir nur das Beispiel der Windenergie, dass wir hier massiv auch in die erneuerbaren Energien reingehen müssen. Ja, und wenn dann irgendwo eine Windmühle aufgestellt worden ist, dann will man das nicht. Man will auf der einen Seite zwar regenerative Energien, aber wenn man da selbst von betroffen ist, dann ist das wieder ein Riesenproblem. Oder nehmen Sie auch die Trassen, die da notwendig sind, wenn wir Offshore-Energieversorgung aus der Nordsee einfach in den Süden runterbringen wollen. Dann brauchen wir Netze dafür. Und die Netze, ja, die sind nicht schön. Und man will auch nicht in der Nähe eines Netzes wohnen. Ja, dann hat man die Überlegung, dann legen wir sie unterirdisch. Das ist auch alles wieder mit Kosten. Also das sind alles Riesenprobleme, die bis heute völlig ungelöst sind.
Weil Sie im globalen Maßstab aufs Problem des Bevölkerungswachstums angespielt haben, Herr Bontrup, man weiß, dass mit dem steigenden Lebensstandard die Geburtenraten zurückgehen. Also insofern ist es durchaus angezeigt, auch der Dritte Welt, den Schwellenländern zum höheren Lebensstandard zu verhelfen. Ja, und das geht natürlich nur mit Einsatz von Energie und Verbrauch.
Ja,
also es ist ein kleines Dilemma.
Das ist ein Dilemma.
Um nicht zu sagen großes.
Ja, ich würde sagen, es ist ein großes, wirklich großes. Und wir müssen ja auch immer sehen, dass die Rohstoffverbräuche, die damit verbunden sind, dass die Rohstoffe einfach endlich sind. Und ich befürchte, und da meine ich nicht nur sauberes Wasser, darum gibt es schon Kriege. Und ich erinnere hier nochmal an die große Studie Erlen Battle 2000, die der damalige US-amerikanische Präsident Carter in Auftrag gegeben hat, wo die Amerikaner schon Überlegungen Anfang der 80er Jahre angestellt haben: Wenn die Rohstoffe knapper werden, müssen wir trotzdem die vitalen, wie es immer so schön heißt, die vitalen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Und dann kann man sich vorstellen, was er damals schon damit meinte. Da muss man auch unter Umständen das Militär beistellen. Und ich bin nicht so naiv und glaube, dass die Amerikaner mit dem Krieg im Nahen Osten, Irak fing es ja an, dass man denen die Demokratie bringen wollte. Nein, es ging um Rohstoffe, es ging um das schwarze Gold, es ging um das Öl. Deshalb führt man heute schon Kriege. Und wenn man mal die Toten zählt in den vielen Kriegen nach dem Zweiten Weltkrieg, wir wissen, dieser grausame Krieg mit 50 Millionen Toten, ja, die ganzen Kriege, die nach diesem grausamen Krieg geführt wurden, das waren im Wesentlichen wirtschaftliche Krisen, Kriege. Es ging um die Verteilung von Rohstoffen, aber auch religiöse Kriege, das wollen wir auch nicht vergessen.
Und ja, meistens sind es Wirtschaftskriege.
Meistens sind es Wirtschaftskriege, ja.
Mal weg vom Weltmaßstab und hin zu Ihrem ersten Musikwunsch. Das sind Töne, die das Ganze auf ein nationales Niveau bringen. Wirtschaft in Deutschland ist vielleicht das geheime Motto dieses Liedes von Klaus Lage. Es ist ein Klassiker. Wollen Sie noch was dazu sagen? Oder?
Nein, ich finde, das Lied von Klaus Lage beschreibt schon auch Arbeit. Und vielleicht haben wir noch mal eine Chance, auch über Arbeit zu reden. Eigentlich ein Thema, das auch meine Forschungsarbeit wie einen roten Faden sozusagen durchzieht.
Das machen wir. Monopoly.
Alten Schlag, seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag. Du warst nie krank und bist noch drauf stolz. Jetzt heißt's, was soll's. Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht? Dein ganzes Leben für den Betrieb mitgedacht. Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon. Wen juckt das schon? Wen juckt das schon?
Monopoly, Klaus Lage bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des Wirtschaftswissenschaftlers Heinz-Josef Bontrup. Und da Sie zum Lied selber nichts mehr sagen wollen, kommen wir Ihrer Bitte nach und sprechen über Arbeit, zumal Ihr Thema an der Hochschule Gelsenkirchen, wo Sie Anfang des Jahres 2019 emeritiert wurden, Arbeitsökonomie ein Spezialgebiet war und ist.
Ja, das ist so und das habe ich auch fast ein Vierteljahrhundert gerne gemacht, dort junge Menschen unterrichtet und das durchzog meine Lehre und auch meine Forschung, Arbeit, lebendige Arbeit des Menschen. Ohne Arbeit ist alles andere nichts und wir gehen leider auch heute in der Wirtschaftswissenschaft mit diesem Faktor ganz merkwürdig um. Wir haben ja heute den Mainstream, wir nennen es ja auch den neoliberalen Mainstream. Dort ist eigentlich die menschliche Arbeit ziemlich an den Rand geschoben und das Kapital ist angeblich dominant und schafft Wert. Das ist natürlich blanker Unsinn. Wenn man sich alleine mal die Produktionsfunktion anguckt, dann ist das ja diese Dreifaltigkeit, hätte ich was gesagt, eben lebendige Arbeit, die Natur als zweiter Faktor oder Boden. Und der dritte Faktor ist dann erst das Kapital, wobei eigentlich bei den klassischen Ökonomen immer klar war, dass nur die ersten beiden, also der Mensch, der arbeitende Mensch und die Natur, die originären Produktionsfaktoren sind und Arbeit aus den beiden schon abgeleitet, derivativ entsteht. Und dann kommt ja noch was Entscheidendes hinzu, wenn Sie aus dieser Produktionsfunktion nehmen Sie den Menschen heraus. Ja, was kommt da noch an Wert heraus, sozusagen als Output aus dieser Produktion? Ja, eine Null. Da wird zwar immer dann argumentiert, ja, wenn man dann den Faktor Kapital auch rausnimmt, also die Maschinen, die Technik und so weiter, also nur den Menschen einsetzt und die Natur, dann ist der Output auch wieder Null. Ja gut, dann bleibt aber trotzdem der Befund, dass eine hohe wechselseitige Abhängigkeit zwischen diesen Inputfaktoren besteht, also eine Faktorinterdependenz sozusagen. Und ich stelle dann häufig die Frage, wenn das so ist, und das ist ein sicherlich geschriebenes ökonomisches Gesetz, dann muss man ganz einfach die Frage stellen, warum hat denn dann aber nur das Kapital in unserer Ordnung das Sagen? Also ein größerer Widerspruch ist dann nicht mehr darstellbar. Und dann tritt auch immer sehr schnell Schweigen ein, wenn ich dann Menschen auch in der Diskussion mit diesem eigentlich ökonomisch trivialen Tatbestand konfrontiere. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass, das wussten zumindest die klassischen Ökonomen noch. Und da will ich mal einen ganz großen zitieren, nämlich Adam Smith. Viele haben jetzt wahrscheinlich vermutet, ich würde Karl Marx nennen. Nein, Adam Smith. Da kann ich auch nur allen Menschen, die uns jetzt hier zuhören, empfehlen, sein epochales Werk »Der Wohlstand der Nationen« 1776 veröffentlicht zu lesen. Und Adam Smith war eigentlich der Begründer der Arbeitswerttheorie, der ganz klar gesagt hat, ja, nur Arbeit ist, nur der Mensch, der arbeitende Mensch ist neuwertschaffend. So, und da sollten sich heute mal Ökonomen, ja, vor allem die ganzen Neoklassiker, neoliberalen Ökonomen, die sollten sich eigentlich mal den Adam Smith vor die Brust nehmen und sollten den mal lesen, da könnten sie noch viel lernen.
Haben die denn nicht gelesen?
Ja, ich vermute mal, die haben den wirklich nicht gelesen. Oder sie haben ihn gelesen und wollen es einfach nicht wahrhaben. So einen Verdrängungsmechanismus hat man ja auch häufig bei Menschen, dass das nicht wahr sein darf, was Adam Smith da schon uns aufgeschrieben hat.
Oder man pickt sich nur eine Sache raus, wie den Egoismus.
Ja, darauf wird er ja leider reduziert, auf diese unsichtbare Hand, auf den Wettbewerb. Übrigens erscheint die nur, diese unsichtbare Hand, einmal in seinem großen Werk und auch in einem ganz anderen Kontext. Nein, Adam Smith war derjenige, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er als erster klassischer Ökonom diesen Zusammenhang von Mensch, Mensch im Produktionsprozess, dass er einzig neuwertschaffend ist, aufgezeigt hat. Und er hat auch immer gesagt, dass der Mensch eben mehrwertschaffend ist. Er schafft den Neuwert sozusagen, aber er erhält ihn leider eben nicht. Und deshalb hat Adam Smith auch als großer Theoretiker leider eine Prognose geben müssen. Und das fand ich auch schon damals immer interessant, dass er gesagt hat, der Arbeiter, und wir müssen immer das Jahr sehen, wo er das geschrieben hat, 1776, das war noch eine merkantile, absolutistische Zeit. Ja, der Kapitalismus war ja eigentlich noch gar nicht richtig da. Es gab noch nie mal Fabriken, Manufakturen und so weiter. Da hat er schon gesagt, dass er dem Arbeiter leider sagen muss, dass er zwar das gesamte Gebäude zukünftig der Gesellschaft auf seinen Schultern mittragen müssen, aber dass diejenigen an der oberen Schicht sozusagen, oder die obere Schicht der Gesellschaft, dass die ihn auf der unteren Schicht nicht einmal wahrnehmen werden. Und wenn man das mal auf die heutige Zeit transportiert, dann kann man durchaus da ganz schnell dieses bestätigen.
Um damit auf Klaus Lage zurückzukommen und die Fragen, die er in dem Lied aufgeworfen hat. Bei steigender Produktivität ist Arbeit zu schlecht bezahlt, der Arbeitnehmer ist bedroht durch Rationalisierungsmaßnahmen und, wovon damals noch nicht singenderweise die Rede war, aber heute aller Orten zu hören ist, die Globalisierung gibt der Arbeitnehmerschaft den Rest.
Ja, aber wir müssen auch sehen, dass es durchaus, als der Kapitalismus sich dann immer mehr Bahn brach, dass das, was Karl Marx noch prophezeit hatte mit seiner Verelendungstheorie, wenn man das im weltweiten Maßstab nimmt, die Verelendungstheorie von Marx, da hat Marx eindeutig recht behalten. Völlig klar. Arbeit ist, so muss man wirklich sagen, fast so billig wie Dreck geworden, wenn man es im Weltmaßstab sieht. Aber wir haben auch hier eine differenzierte wissenschaftliche Betrachtung vorzunehmen, wenn man das reduziert auf die, wie man sie ja auch nennt, die hochentwickelten Industriegesellschaften, dann hat durchaus auch der abhängig Beschäftigte an den Produktivitätsfortschritten partizipieren können. Ohne dem wäre aber auch der Kapitalismus in der Form in diesen Ländern gar nicht entwickelbar gewesen. Er hätte sich nicht entwickeln können, weil natürlich das Einkommen notwendig war, dass dann auch in der Lage war, die Massenproduktion, die ja notwendigerweise auch mit der Produktivitätsentwicklung verbunden waren, diese Güter zurückzukaufen. Also das bedingt einander. Aber das gilt eben auch nur für die hochentwickelten kapitalistischen Länder. In der sogenannten Dritten Welt, da stimmt das alles schon nicht mehr. Und eins kommt aber jetzt hinzu, dass, wenn man das mal eng auf Deutschland fixiert, nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist übrigens interessant, sind wir in Deutschland mit einer Lohnquote, mit einer gesamtwirtschaftlichen Lohnquote von etwa 53-54% gestartet. Was heißt das? Das heißt, dass alle abhängig Beschäftigten damals, in der Mitte der 50er Jahre, 54% der gesamten erarbeiteten Wertschöpfung bekam. Das heißt, 46% ging zugunsten der Kapitaleigner, das war Mehrwerteinkommen, also das waren Zinseinkünfte, das waren Miet- und Pachteinkünfte und Profits, Gewinneinkünfte.
Also es hat sich fast die Waage gehalten.
Hat sich fast die Waage gehalten, kann man sagen. So, und dann ging das auch so etwa vor dem Hintergrund der Vollbeschäftigung, wir liefen dann ja auch eine Vollbeschäftigungsphase rein, die Gewerkschaften wurden stark, die abhängig Beschäftigten wurden stark. Bei einer Vollbeschäftigung ist das nun mal der Fall. Da ist das Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit einigermaßen ausgeglichen. Bis dann so die erste Delle kam mit der Krise 66, 67. Aber die haben eigentlich nur die Fachleute so richtig mitbekommen. Aber da stieg die damals zum ersten Mal die Arbeitslosenzahl wieder auf etwa 500.000. Das muss man sich heute mal vorstellen. Da war in Bonn damals aber schon helle Aufregung in der Politik. Da ist ja auch dann das damalige Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, muss man sich erinnern, 67 gemacht worden, in der Großen Koalition. Karl Schiller als damaliger Bundeswirtschaftsminister, Franz Josef Strauß als Finanzminister, die haben das damals gemacht, den Keynesianismus sozusagen, dieses Antizyklische, in ein Gesetz gegossen. Und dann brach aber dann ein paar Jahre später, Mitte der 70er Jahre, durch die schwere Weltwirtschaftskrise 74, 75, so, da war mit Schluss mit Vollbeschäftigung.
Ölkrise,
das war so, Bretton Woods, das System brach zusammen, da war Schluss mit Vollbeschäftigung. So, und bis dahin hat es eine richtig heftige Umverteilung, das muss man auch mal in aller Deutlichkeit nochmal sagen, eine heftige Umverteilung von oben nach unten gegeben. Also da haben die abhängig Beschäftigten mehr an der Produktivität partizipiert als die Kapitalisten, als die Kapitaleigner. Die gesamtwirtschaftliche Lohnquote ist auf bis 72-73% angestiegen von 54. Das waren also etwa 20 Prozentpunkte Umverteilung. So, und das hat das Kapital aber nie so richtig akzeptiert. Auch die Profitrate übrigens war rückläufig. So, man hatte aber auf Seiten des Kapitals nicht so richtig so ein Packende, um da zu intervenieren, um das umzukehren, weil, und da gibt es eine einfache Erklärung für, weil die Wirtschaft vollbeschäftigt war und die Gewerkschaften stark in den Verhandlungen. So, und mit der Arbeitslosigkeit, mit der Massenarbeitslosigkeit, die dann gekommen ist, ist das wieder gekippt und wir haben heute die Situation, deshalb reden wir heute ja von einer neoliberalen Umverteilung von unten nach oben. Das heißt, die Lohnquote wurde wieder nach unten geschickt zugunsten der Mehrwertquote. Und beide Quoten ergänzen sich nun mal immer zu 1 oder zu 100%.
In manchen Ohren, Herr Bontrup, klingt es seltsam, dass Sie angesichts der derzeitigen Lage von Massenarbeitslosigkeit sprechen, wodurch die Arbeitslosenquote auf einem historischen Tiefstand ist. Also das wäre jetzt die aktuelle Situation. Sie haben die geschichtliche Entwicklung uns gerade vor Augen geführt. Also Massenarbeitslosigkeit ist ein seltsamer Begriff in vielen Ohren.
Also das finde ich nicht. Wenn wir haben zurzeit etwa 3 Millionen arbeitslose Menschen. Wir dürfen ja nicht den Fehler machen, der wird leider zu oft gemacht, auch in den Medien, nur die registrierten Arbeitslosenzahlen zu nehmen. Sondern selbst die Bundesagentur für Arbeit spricht von einer Unterbeschäftigung. Das sind wegdefinierte Arbeitslose. Zum Beispiel, wir haben einen Eurojobber, der zählt nicht als Arbeitsloser. Wir haben 58-Jährige, die länger arbeitslos sind, die wahrscheinlich nur noch schwer zurückzubringen sind auf den Arbeitsmarkt, weil sie auch vielleicht gesundheitliche Einschränkungen haben. Die zählen alle nicht mehr als Arbeitslose. Das ist etwa fast 1 Million. Das heißt, 3 Millionen arbeitslose Menschen. Und da rede ich von Massenarbeitslosigkeit. Und auch die Quoten sind übrigens manipuliert. Es ist ja immer, das lernt eigentlich schon ein Grundschüler beim Bruchrechnen. Ja, wenn ich den Nenner entsprechend groß mache, dann wird der Quotient oder die Quote klein.
So,
sieht dann besser aus. Und auch das passiert, ja, wenn ich zum Beispiel alle Beamten, die Ex-Definition überhaupt nicht arbeitslos werden kann, und alle Selbstständigen, die eigentlich auch nicht arbeitslos werden können, ja, wenn ich die alle da unten in den Nenner reinpacke, dann wird natürlich die Arbeitslosenquote künstlich klein gerechnet. Also da laufen viele Manipulationen. Wir hatten übrigens auch seit etwa der Mitte der 80er Jahre 17 gesetzliche Veränderungen im Sozialgesetzbuch, wer ist arbeitslos? Und immer ging es darum, die Arbeitslosenzahlen, die keiner hören will übrigens, diese möglichst klein zu rechnen. Also es bleibt dabei, wir haben Massenarbeitslosigkeit, und dann habe ich übrigens auch noch keinen Satz zu gesagt, was wir für ein Prekariat haben. Das heißt, wir haben Menschen, die haben zwar Arbeit, aber so ein Einkommen, das so klein und so gering ist, dass man da wirklich nicht von einem Leben sprechen kann.
Wir haben noch jede Menge Gesprächsstoff, auch für den zweiten Teil der Zwischentöne. Heinz-Josef Bontrup, bis hierhin vielen Dank, und bis zu den Nachrichten hören wir noch Dave Stewart und Candy Dulfer mit Lily Was Here. Der zweite Teil der Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon, und zu Gast ist heute bei uns der Ökonom Professor Heinz-Josef Bontrup, und das hier ist Musik, die nicht nur ihm gefällt.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will last.
Heinz-Josef Bontrup ist bei uns zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, und die Frage liegt nahe, wollten Sie auch Gitarre spielen wie Jimi Hendrix? Jahrgang ja. 53 sind Sie, also damals.
Das hätte ich gerne gekonnt und würde es heute noch, aber leider war es mir nicht vergönnt. Ich beherrsche leider kein Musik.
Aber Luftgitarre.
Luftgitarre, ja, jede Menge, ja.
Sie haben sich dann doch als der bessere Wirtschaftswissenschaftler entpuppt. Wie sind Sie auf diese Bahn gekommen, letztlich zum Studium dieses Fachs?
Ja, mich hat als Jugendlicher schon immer interessiert, wie Wirtschaft funktioniert. Das wollte ich durchdringen, und das war sicherlich auch der Anreiz, dann Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ich habe zunächst BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre in Bielefeld. Und danach nochmal in Bremen Volkswirtschaftslehre, den Schwerpunkt draufgelegt, habe ja dann auch in Bremen promoviert. Und das war für mich immer ein Reiz, Anreiz, bis heute übrigens. Ich entdecke da ja auch immer wieder noch Neues, dass ich da das so spannend fand, die Wirtschaft wirklich zu verstehen. Und leider ist es ja so, ich bedauere das, deshalb bemühe ich mich ja auch um eine Alphabetisierung sozusagen in ökonomischen Fragen, dass leider wenige Menschen da nur einen Zugang finden zur Ökonomie. Aber es ist so, Menschen tun sich sehr, sehr schwer, diese ökonomischen Dinge zu durchdringen, obwohl so schwierig ist es eigentlich gar nicht, wenn man mal die Grundlagen der Ökonomie verstanden hat. Und eine habe ich ja eben schon genannt, eine ist Arbeit. Ohne Arbeit, ohne menschliche Arbeit geht Ökonomie nicht. Und wenn man da mal aufsetzt, das möchte ich auch allen Hörerinnen und Hörern von hier aus zurufen, einfach da aufzusetzen mit dem Denken, was Wert schafft. Und das ist Arbeit, menschliche Arbeit. Und dann kann man davon aus vieles, vieles andere, vieles ableiten. Und man hat dann letztlich immer mehr Erkenntnis gewinnen.
Erlauben Sie noch eine private Frage? Hatten Sie ein kaufmännisches Gespür? Kommen Sie aus dem kaufmännischen Elternhaus oder haben Sie von der Bildungsoffensive der 60er profitiert?
Nein, aus einem kaufmännischen, nein, ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und habe sicherlich profitiert von der Bildungsoffensive. Anfang der 70er Jahre, hier muss man Willy Brandt ganz klar, den damaligen Bundeskanzler, nennen, nicht nur wegen seines tollen Wortes, jetzt wollen wir in Deutschland endlich mal Demokratie wagen. Nein, er hat auch dafür gesorgt, dass eben die Hochschulen auch breiteren Schichten zugänglich wurden. Und da ist, muss man auch das BAföG nennen, die Finanzierung. Und ich würde mal behaupten, ja, ohne diese finanzielle Stütze des BAföGs, weil aus meinem Elternhaus war da nicht viel zu erwarten, wäre wahrscheinlich ein Studium nicht möglich gewesen. Und wenn man das auch mal mit heute vergleicht, ich sehe das ja bei meinen Studierenden, das bedauere ich auch, dass die während der Vorlesungszeiten heute fast alle arbeiten gehen müssen oder vielleicht einige auch nicht. Sie meinen vielleicht auch, sie müssten heute schon einen Warenkorb befriedigen, den man eigentlich als Student noch nicht befriedigen muss. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Aber viele müssen eben während der Vorlesungszeit arbeiten und darunter leidet natürlich ein Studium. Ich habe auch während meines Studiums immer gearbeitet, aber nicht während der Vorlesungszeit, sondern in den Semesterferien. Ich habe da meistens am Bau gearbeitet, da kriegte man damals das meiste Geld als Student. Aber das hat sich auch so ein bisschen verkehrt. Und wenn wir heute über zu lange Studienzeiten reden, dann ist das auch eine Ursache, dass die Studierenden eben heute für die Reproduktion während der Vorlesungszeiten ihre Jobs machen. Und das ist natürlich nicht studienfördernd.
Dann kommen wir zurück auf die Alphabetisierung, die Ihnen vorschwebt. Wie müsste die aussehen, diese Alphabetisierung in Wirtschaftsfragen?
Ja, wir sollten da durchaus in der Schule anfangen. Wir haben ja das Fach Ökonomie eigentlich nicht als ein Fach, auch an Gymnasien nicht.
Noch ein Fach.
Ja, noch ein Fach, ja, richtig. Aber trotzdem, ein Student, der heute Wirtschaftswissenschaft studiert, im ersten Semester dann mit Ökonomie ja zum ersten Mal richtig konfrontiert wird, während wenn er Physik studiert, wenn er Chemie studiert, wenn er Biologie, andere Fächer studiert, dann hat er schon 8, 9 Jahre auf dem Gymnasium davon gehört und Ökonomie hat er nichts gehört. Das heißt, wir als Ökonomieprofessoren, wir fangen immer dann im ersten Semester bei den Menschen auch bei Null an. So, und das wäre sicherlich ein Einfalltor, um da mehr Ökonomie ja, ins Volk zu bringen, hätte ich fast gesagt. Und natürlich müssen auch Medien mehr Aufklärungsarbeit leisten, mehr Hintergrundarbeit und vor allen Dingen die Politik. Ich erwarte schon von Politik, dass Politik auch den Auftrag hat, ein Volk weiterzuentwickeln, ja, intellektuell auch weiterzuentwickeln. Und das ist auch eine politische und auch eine ökonomische Herausforderung, die bis heute so richtig nicht erfüllt wird. Und dann darf ich vielleicht auch noch sagen, ich mache es ja, Alphabetisierung, ökonomische Alphabetisierung. Und da muss man hier ganz klar die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik erwähnen, die sich 1975 gegründet hat. Das waren ein paar wenige Professoren von verschiedenen Universitäten. Und da will ich hier auch ganz klar, weil sie auch meine Lehrer waren in Bremen an der Universität, die drei Professoren Hufschmidt, Jörg Hufschmidt, Herbert Schui und Rudolf Hickel nennen, die wesentlichen Gründer dieser Gruppe waren. Leider ist Jörg Hufschmidt viel zu früh verstorben und Herbert Schui auch. Rudolf Hickel lebt noch und er ist auch nach wie vor aktives Mitglied der Arbeitsgruppe der Wirtschaftspolitik. Und wir geben seit 1975, man kann das so durchaus sagen, das sogenannte Gegengutachten zum Sachverständigenrat, zu den 5 Weisen heraus. Und damals haben die Professoren sehr viel Gefühl dafür gehabt, Mitte der 70er Jahre, auch vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise 74, 75, dass es einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie gibt. Da tut sich was. Es gibt eine Veränderung. Wir hatten bis dahin ja durchaus wirtschaftspolitisch, auch vor dem Hintergrund des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, sowas wie einen wohlfahrtsstaatlichen Keynesianismus. Da lag noch nicht die Meinung vor, der Markt regelt alles, wir müssen den Markt nur in Ruhe lassen, der Staat ist was ganz Böses, der muss sich raushalten. Das war alles da nicht der Fall, sondern kippte es. Und vor diesem Hintergrund haben eben da ein paar wenige Professoren ja diese Gruppe gegründet. Und da sind wir stolz drauf, die gibt es bis heute. Und ich bin damals als Student noch zu dieser Gruppe gestoßen und heute bin ich einer der beiden Sprecher neben der Kollegin Mechthild Schroten von der Hochschule Bremen. Wir haben beide die Sprecherfunktion für die Gruppe und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf.
Da waren Sie ein ganz junger Student, 22 ist sie.
Da war ich
ein
ganz junger Student und ja, habe dann aus dem Born der Weisheit sozusagen schöpfen dürfen. Und diese Gruppen, wir machen dieses Memorandum immer in 3 Sitzungen. An Wochenende, wir nehmen keinerlei Unterstützung an, wir wollen unabhängig sein. Ja, und das ist schon immer eine heftige Arbeit, dann dieses Memorandum, das mittlerweile als dickes Buch erscheint, dieses immer wieder zu produzieren. Und wir nehmen da aktuelle Themen auf. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr im Memorandum klar auch die Klimakatastrophe, dass wir da was tun müssen. Wir haben uns massiv immer mit den Finanzmärkten auseinandergesetzt, vor allen Dingen mit den Arbeitsmärkten auch. Also diese ganzen Themen, die dringend waren, die waren immer Thema im Memorandum. Wir haben uns natürlich auch massiv mit dem neoliberalen Paradigmenwechsel beschäftigt und haben das immer kritisiert. Der Staat ist eben nicht nur in einer Gesellschaft Kostgänger der privaten Wirtschaft und der Markt alleine, der hat noch nie wirklich was geregelt. Da gibt es viele, viele pervertierte Entwicklungen. So, das war immer bei uns Thema und wird auch weiter Thema der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik bleiben.
Nehmen wir uns mal 2 Punkte raus, die vielleicht zeigen oder an denen Sie zeigen können, warum Sie der Meinung sind, dass es ein Gegengutachten zum Sachverständigenrat braucht und warum Sie es glauben, es besser zu wissen.
Also der eine Punkt ist sicherlich, dass der Sachverständigenrat, die 5 Weisen, uns zu marktgläubig sind. Ja, sie sind der Auffassung, dass der Staat eigentlich nur ganz grob die Rahmenbedingungen setzen soll und dann hat er sich rauszuhalten aus der Wirtschaft, wenn man das mal so vereinfacht sagt. Und da sind wir dezidiert anderer Meinung. Der Markt regelt alleine eben gar nichts. Er braucht die straffe Hand. Das wissen wir, seit Keynes den berühmten Satz gesagt hat, ich gebe laissez-faire auf, ich führe den starken Staat ein, weil er erkannt hat vor der damaligen Weltwirtschaftskrise, dass die Marktkräfte immanent eben nicht in der Lage sind, aus der Krise herauszuführen. Und dass man mit Lohnsenkungen vor allen Dingen und mit einer Kürzung, heute nennen wir das Austerität, also eine Kürzung, eine staatliche Kürzungspolitik, dass es durch ein Parallelverhalten ja zu einer Verschlimmbesserung der Krise kommt, ja, dass sich die Krise sozusagen noch verschärft. Und das war ja dann auch seine antizyklische Empfehlung, wenn dann in der Krise private Nachfrage ausfällt, die eben durch staatliche Nachfrage zu kompensieren. Aber das ist auch nur ein Viertel von Keynes. Er hat viel mehr gesagt. Er hat auch immer die Verteilungsfrage gestellt. Und diese Verteilungsfrage, die der Markt eben nicht löst, ja, weil der Markt auch immanent vermachtet ist und die Macht mehr und die Interessen eine Rolle spielen und die setzen sich letztlich durch, dann kommt es auch zu Fehlentwicklungen bei der Verteilung. So, das kritisieren wir und deshalb muss da der Staat eben interventionistisch sozusagen wohlfahrtsstaatlich das aussteuern, auch Stichwort Sozialstaat. Und da sind wir dezidierte anderer Meinung als eben die 5 Weisen, die im Auftrag der Bundesregierung eben die gesamtwirtschaftliche Lage jedes Jahr beurteilen.
Jetzt haben wir die Schuldenbremse verfassungsmäßig sogar verankert und die Überzeugung von der schwarzen Null steht über allem.
Ja, das ist ja im Grunde genommen ein Rückfall hinter Keynes. Ja, also diese Schuldenbremse, die 2009 in die Verfassung, ins Grundgesetz geschrieben wurde, da müssen wir auch das auf europäischen Ebene nehmen, der Fiskalpakt mit der 3%igen Netto-Neuverschuldung und 60% eben auf den Schuldenbestand. Ja, das geiseln wir zutiefst. Ja, das verschärft auch ganz klar die Krise. Übrigens gibt es auch keine wirtschaftswissenschaftliche Erklärung für die Größe. Also wenn wir die 3% mal nehmen, der Staat darf sich eben pro Jahr nur mit 3% neu verschulden und mit den 60%. Das war vorher in der Verfassung in Deutschland auch anders geregelt. Dort konnte der Staat in Höhe der getätigten Investitionen sich verschulden, weil wir ganz klar sagen, dass Investitionen auch eben nicht nur von der heutigen Generation zu finanzieren sind, sondern auch von der nächsten Generation, weil die ja auch den Nutzen dieser Investition hat. Wenn ich heute eine Umweltschutzmaßnahme tätige, der Staat investiert da rein, dann partizipiert ja auch die nächste Generation davon. Deshalb ist das fürchterlich dümmlich, wenn heute unisono fast in der Politik gesagt wird, wir können doch nicht heute weiter uns verschulden und diese ganze Schuldenlast der nächsten Generation überlassen. Das zeugt von einem absoluten ökonomischen Nicht-Sachverstand. Und das ärgert uns und ärgert mich auch insbesondere. Aber das ist leider Fakt und das zeigt auch, wie wenig Menschen, das ist nur ein kleines Beispiel, auch nochmal Stichwort Alphabetisierung ökonomischer Tatbestände, dass die Menschen von Ökonomie bis tief in den politischen Raum hinein nichts verstehen.
Aber nicht auf Kosten seiner Kinder zu leben, klingt gut und praktisch und quadratisch.
Das klingt richtig praktisch, ja, quadratisch gut. Aber es ist ökonomischer Unsinn. Jedes Unternehmen verhält sich ja auch anders. Ein Unternehmer, der heute investiert, verteilt ja auch seine Investitionen, die er heute tätigt, über Abschreibungen ja in die Zukunft hinein. Und das ist ja hier im Grunde genommen nichts anderes. Aber es ist leider so, dass Menschen auch, ja, weil sie eben, ich kann das nur noch mal dick unterstreichen, von Ökonomie so gut wie nichts verstehen, dass man sie dann in die Irre führen kann.
Aber ist so eingängig, dass die Schule, die ich heute nicht baue, gibt es dann nicht, wenn die Kinder im entsprechenden pflichtigen Alter sind?
Ja, bei Bildung ist es ja ganz, ganz offensichtlich. Da haben ja dann einige Politiker und Politiker doch erkannt, dass es vielleicht doch Sinn macht, ein bisschen sich zumindest heute zu verschulden, um eine vernünftige Schulausstattung zu starten. Wir haben doch mittlerweile den Tatbestand, dass wir eine geradezu völlig verkommene Infrastruktur haben. Und es wird übrigens spannend werden, wie die Politik zukünftig ja mit dieser Schuldenbremse, besser wäre ja eigentlich der Begriff Kreditbremse, wie man damit umgeht jetzt ab 2020. Ab 2020, wenn man das auf Deutschland bezieht, dürfen die Länder sich nicht mehr netto neu verschulden. Das heißt, sie dürfen keinen einzigen Euro Kredit mehr aufnehmen. Es gibt besondere Krisen als große Krisen, Naturkatastrophen als Ausnahme. Wie man da klarkommen will zukünftig, wenn heute bereits die Infrastruktur, wenn die in der Vergangenheit völlig vernarrt, das sind übrigens nicht nur die Straßen und die Brücken, die alle kaputt sind, ja, gehen sie in die Schulen. Da ist die Infrastruktur völlig am Boden und wir brauchen auch wesentlich mehr zukünftig Bildungsinvestitionen. Ja, wo soll denn das herkommen, bitteschön? Dann gibt es nur die Möglichkeit der Kompensation. Da muss man, wenn man die Schuldenbremse durchziehen will, dann brauchen wir Steuererhöhungen. Und dann sind wir beim nächsten Thema, Steuererhöhungen. Ja, wenn Sie da antreten als Politiker, dann haben Sie ein großes Problem. Ja, die will dann auch keiner. Dann frage ich mich allerdings, wenn man die Schuldenbremse haben will, wenn man die durchziehen will, man will aber keine Steuererhöhung, wie dann die öffentlichen Güter, die wir dringend brauchen, wie die denn in Zukunft dargelegt und dargestellt werden sollen, das ist für mich die Quadratur des Kreises.
Zunächst kommt die CO2-Steuer. Herr Bontrup, die Zukunft wird es zeigen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, Ihren nächsten Musikwunsch zu erfüllen. Sie wollten hören aus Babylon Berlin, der Fernsehserie, das Lied Zu Asche, zu Staub.
Gesetz.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des Ökonomen Heinz-Josef Bontrup, zu Asche, zu Staub aus der Fernsehserie Babylon Berlin. Und wären Sie in der Lage, den Namen der, ich glaube, litauischen Sängerin zu nennen bzw. auszusprechen, Herr Bontrup?
Da traue ich mich nicht, wirklich nicht. Das ist so ein langer Name.
Severija Januszauskaitė.
Ja, wunderbar.
Es war fast perfekt.
Fast perfekt, ja.
Wollen Sie noch was zu Ihrer Musikauswahl sagen, zur Dekadenz der...
Ja, die Sendung.
Der Menschheit im Allgemeinen.
Die Sendung hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen deshalb, weil sie in 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man sagen, spielt und schon auch aufzeigt, ja, auf der einen Seite auch die Dekadenz der Oberschicht, aber auch aufzeigt, dass der Faschismus, der sich da anbahnt, wie er sich schleichend sozusagen langsam in die Gesellschaft hineinfrisst. Und da kann man fast auch heute schon wieder eine Parallele ziehen, dass dieses schleichend Faschistoide, dass das schon wieder mal, nicht nur übrigens in Deutschland, in Europa, sich immer mehr ja, in die Gesellschaft oder manifest wird, würde ich mal sagen, weil latent ist dieser Faschismus eigentlich immer da gewesen. Das hat ja auch gerade noch mal, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, eine Vorlesung von Theodor Adorno, die er Ende der 60er Jahre in Wien gehalten hat, wo er auch schon die Erkenntnis hatte, dass dieser Faschismus, der ist in der Gesellschaft vorhanden. Nur er verschwindet dann mal wieder an der Oberfläche, aber latent ist er eigentlich immer da. Und da kann man dann drüber rätseln, wie viel Prozent macht er aus. Und wir haben zurzeit mal wieder eine Phase, wo er eindeutig manifest wird.
Umso wichtiger sind stabile Verhältnisse und umso wichtiger ist es, sich um wirtschaftliche, stabile Zustände zu bemühen. Und dass Wohlstand herrscht, Sie wissen, zuerst das Fressen, dann die Moral. Also ist es gut, wenn wir von den Segnungen des Kapitalismus noch länger profitieren.
Ja, Verelendung, verelendete Gesellschaften sind natürlich immer gefährdete Gesellschaften. Wenn die Politik oder die Ökonomie, wenn die Verhältnisse schlechter werden, das lehrt die Geschichte. Da muss man auch nicht nur die Weltwirtschaftskrise zitieren. Ohne diese wäre sicherlich ein deutscher Faschismus nicht möglich geworden oder an die Macht gekommen. Und die Verhältnisse, wenn sie verfallen, es frisst sich ja auch gesellschaftlich immer von den Rändern dann in den Kern bis in die Mittelschichten hinein. Und wir erleben das ja heute auch. Es stehen Ängste in der Gesellschaft. So, und diese Ängste, ja, die führen dann zu solchen Pervertierungen. Davor kann man nur warnen. Und für mich als Ökonom, auch vor allen Dingen als Arbeitsökonom, ist die wesentliche Ursache für diesen gesellschaftlichen Verfall, wenn eine Gesellschaft, wenn die politischen und auch die ökonomischen Verhältnisse es nicht mehr schaffen, den Menschen wenigstens eine einigermaßen vernünftige Reproduktionsbasis durch Arbeit, durch ihre Arbeitskraft zu geben. Und wir hatten ja auch eben schon drüber gesprochen, Stichwort nochmal Massenarbeitslosigkeit. Das ist Systemversagen. Wir müssen uns ja auch mal vergegenwärtigen, wir haben diese Arbeitslosigkeit ja nicht erst seit gestern. Wir haben sie seit 40 Jahren. Und wenn ein System da nicht so in der Lage ist, Menschen einigermaßen Arbeit zu geben, und wenn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute feststellt, dass jetzt fast jeder vierte abhängig Beschäftigte, wir haben etwa 40 Millionen davon, dann rede ich jetzt hier gerade über fast 10 Millionen Menschen, die sich im Niedriglohnsektor befinden. Ja, dann spricht das ja auch Bände und vor allen Dingen deshalb Bände, wenn die Menschen, die heute arbeiten, ja, die arbeiten haben, die quasi 35, 40 Stunden in der Woche arbeiten, aber von dem Einkommen, das sie daraus beziehen, nicht leben können oder nur ganz schlecht leben können, ja, dann werden sie im Alter auch nichts haben. Es ist doch heute längst wissenschaftlich durch, ich weiß nicht wie viele Studien belegt, dass wir in eine fürchterliche Altersarmut reinlaufen, die nicht gelöst ist. So, das sind doch alles Riesenprobleme und das Ja, das kumuliert letztlich in der Verteilungsfrage.
Sie kennen die Antwort, dann müssen Sie privat vorsorgen.
Ja, aber das ist ja keine Lösung.
Nein, es ist auch keine Lösung, nur jemandem Arbeit zu geben, sondern die muss auch vernünftig bezahlt werden. Und es gibt in der Tat zu viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Bevor ich gleich noch auf das ausgewogene Verhältnis von Theorie und Praxis in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu sprechen komme, darf ich den Hörerinnen und Hörern doch verraten, dass Sie mir gesagt haben, dass Sie gern in Ihren Vorlesungen bestimmte Gleichungen an die Tafel malten, die einiges illustrieren. Zum Beispiel Einkommen ist gleich Kosten.
Ja,
das ist ein lustiges Beispiel, aber
das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ja, wir Ökonomen arbeiten ja auch viel mit Gleichungen wie überhaupt Wissenschaft. Das gilt auch für die Naturwissenschaft. Und das ist die einfachste ökonomische Gleichung. Einkommen gleich Kosten. Und ich kann mich an so manche Vorlesungen dann im ersten Semester erinnern. Da waren die Studierenden überrascht und verstanden das gar nicht. Und ich habe dann rote Kreide genommen und habe an den Kosten dann einen Pfeil nach unten gemacht. Und dann war die Erkenntnis da, ja, wenn ich die Kosten senke, dann hat das zur Folge, dass ich damit auch das Einkommen senke. Und wenn ich das Einkommen senke, dann hat das wieder weitere Implikationen. So einfach ist eigentlich Ökonomie. Und es gibt eine einfache weitere zweite Gleichung, nämlich dass die Summe allen Vermögens in einer Volkswirtschaft immer gleich groß aller Schulden ist. Das heißt also, wenn die Schulden steigen, dann steigt das Vermögen und umgekehrt. Dann kann ich das vielleicht noch durch eine Auslandsverschuldung oder durch Überschüsse, Exportüberschüsse, vielleicht kommen wir da ja auch noch drauf zu sprechen, kann ich das ein Stück weit kompensieren. Aber es sind einfache ökonomische Tatbestände und darüber kann man sich auch Ökonomie erschließen, in der Tat.
Theorie und Praxis haben sich in Ihrer langen Laufbahn, Herr Bontrup, schön abgewechselt. Sie saßen nicht immer nur im akademischen Elfenbeinturm, sondern kennen auch den rauen Wind des Wirtschaftslebens. Sie waren unter anderem tätig, gleich zu Beginn, ich glaube, es war eine Ihrer ersten Stellen, in der Luft- und Raumfahrtindustrie und später in der Stahlindustrie, teilweise im Personalvorstand.
Ja, das ist richtig. Ich bin in der Tat ein Ökonom. Wenn man da meine Vita sich anschaut, das war immer gekennzeichnet von einem Wechsel Theorie-Praxis. Ich habe nach meinem Studium, das war meine erste Position sozusagen in der Wirtschaft bei MBB, bei dem großen Flugzeugbauer, angefangen. So, und habe dort viel gelernt in der Praxis, war da 5 Jahre. Habe dort Preise verhandelt mit dem öffentlichen Auftraggeber. Und das war zum einen damals das BBB, das Bundeswehrbeschaffungsamt. MBB war ja auch führend im Bereich Rüstung, Rüstungswirtschaft, muss man auch sagen, ja. Und damals war der MRCA Tornado, das war ja ein trinationales Produkt. Da waren die Franzosen, die Briten noch beteiligt. So, und dann kommen eben, das ist vorgeschrieben in einer Preisverordnung, kommen eben staatliche Prüfer, die dann die Preise, die dann der private Anbieter dem Staat in Rechnung stellt sozusagen, die werden geprüft nach dieser Verordnung. Und dann gab es natürlich auch die Zuwendungsbescheide, die Subventionen sozusagen im Airbus-Programm. Auch das wurde dann vom Bundeswirtschaftsministerium überprüft. Ja, und da war ich einer der Firmenvertreter bei MBB. Und habe dort diese Preise nachweisen müssen. Daraus ist dann ja auch meine Dissertation entstanden, dass ich mich dann auch nochmal sehr praxisnah auch mit der Preisbildung von Rüstungsgütern beschäftigt habe, die übrigens bis heute ein Privileg haben, das auch in der Verordnung angelegt ist. Also würde jetzt sicherlich zu weit führen oder den Rahmen mir sprengen, da ins Detail zu gehen. Aber man kann sicherlich in Conclusio sagen, dass bis heute die Rüstungsgüterhersteller schon weitgehend, ich will nicht sagen auf Rosen gebettet sind, aber dass sie doch in den Preisstellungen heftige Vorteile haben gegenüber zum Beispiel Unternehmen, die sich auch in einem knüppelharten oder harten Wettbewerb befinden. Das kann man sicherlich so in der Zusammenfassung sagen. So, und bin danach dann nochmal wieder zurück wieder in die Forschung. Habe dann in einem Forschungsinstitut in Bremen gearbeitet, wo ich da quasi ja, Abteilungsleiter war für die gesamte Betriebswirtschaft. Das habe ich auch nochmal wieder dann 5 Jahre gemacht, also dann wieder zurück. Und aus dieser Position heraus, manchmal ist das ja im Leben so, das sind auch Zufälle, sowas kann man auch nicht planen, habe ich ein Gutachten geschrieben, damals für die Stahlwerke Bochum AG. Das war damals ein 100%iges Tochterunternehmen im Thyssen-Konzern. Damals sollte da was verlagert werden und der Aufsichtsrat der Stahlwerke Bochum wollte ein Gutachten haben, ob diese Verlagerung betriebswirtschaftlich Sinn macht. Darauf hat auch damals die Mitbestimmungsseite im Aufsichtsrat gepocht. Das Gutachten habe ich geschrieben und habe dann vor dieser Verlagerung gewarnt, was übrigens auch nicht gemacht worden ist. Der Aufsichtsrat hat dann sozusagen mir Glauben geschenkt, dass das auch vernünftig sei, dann das nicht zu machen. Und ja, dann bekam ich weiß nicht, ja, 1,5 Jahre später, bekam ich einen Anruf von dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden der Stahlwerke Bochum AG, ob ich mal nach Bochum kommen könne. Ich lebte damals auch beruflich in Bremen. Und ich fragte dann so flapsig, ob man schon ein neues Gutachten wieder brauchen würde. Nein, sagte er mir, es ging um meine Person. Und er wollte da am Telefon auch nicht mehr sagen. Und ja, gut, dann bin ich da hingefahren. Und dann hat mir dort die Mitbestimmungsseite eröffnet, man könne sich vorstellen, dass ich dort bei den Stahlwerken Arbeitsdirektor und Personalvorstand werden könnte. Ein montan mitbestimmtes Unternehmen, die Stahlindustrie, wir haben ja hier seit 1951 das Montan-Mitbestimmungsgesetz, das ist ja schon eine Besonderheit. Damals auch gewesen, großes Unternehmen, große Tochter im Thyssen-Konzern. Das war natürlich für mich schmeichelnd, das zu hören. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hab da mit vielen Menschen darüber gesprochen, ob ich es machen soll. Weil ich war jetzt wieder zurück in der Wissenschaft und das habe ich schon geliebt, die Arbeit dort. Und habe gedacht, weil ich auch nur die Praxis kannte, jetzt wieder zurück in die Praxis, ob ich es machen soll. Klar, das Geld will ich auch nicht verhehlen. Wenn man dann Vorstand ist, dann verdient man schon recht ordentlich. Lange Rede, kurz, ich habe es gemacht und bin dort dann, Anfang 1990 Vorstand geworden und war dann wieder tief in der Praxis. Und vielleicht erinnert sich so mancher der Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt, denn wir kamen dann, oder ich kam dann gleich mit, auch mit den Stahlwerken, 1991 hatten wir tiefe Stahlkrise, in die tiefe Krise rein und sollte dann Menschen entlassen, was ich nicht gemacht habe. Übrigens hat mich dagegen gestemmt, was alles nicht einfach war, auch im Thyssen-Konzern. Habe auch in dieser Zeit wirklich das raue Geschäft der Praxis, der Wind, wie man so schön sagt, das habe ich gespürt. Auch die Profitorientierung in solchen privatwirtschaftlichen Unternehmen, obwohl es montan mitbestimmt war und sicherlich noch seine Besonderheiten hatte. Ja, aber auch da habe ich wiederum viel gelernt und glauben Sie mir, wenn ich über Ökonomie rede, dann muss man mir die Praxis nicht erklären und auch die Theorie nicht. Ich verstehe von beidem was, ja.
Wie war, und das können Sie uns gleich gern noch an dem einen oder anderen Beispiel belegen. Wollen wir zuvor noch ein bisschen Musik hören auf Ihren Wunsch? Sie haben uns einiges mit Lücke Lee stünde auf dem Zettel. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut.
Gerne, gerne.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup. Interessante Musikauswahl, Herr Bontrup. Sie hätten auch, das darf ich verraten, sich als Depeche Mode-Fan outen können oder als großer Jazz-Fanatiker. Aber es ist, obwohl wir lange Sendezeit haben, nicht für alles Platz. Und auch nicht für jedes Detail der Wirtschaftswissenschaft und oder des Wirtschaftslebens. Aber vielleicht können wir noch auf ein paar Allgemeinplätze zu sprechen kommen. Sie haben vorhin ganz schön erklärt mit der Formel Einkommen ist gleich Kosten, wie das ist, wenn man die Kosten senkt, dass dann die Einkommen sinken. Dann kann man natürlich als Konsument nicht mehr die Binnenwirtschaft hier im Lande ankurbeln, aber dieses Wirtschaftswachstum, das holt Deutschland rein als Exportweltmeister. Bringen Sie bitte Licht ins Dunkel.
Ja, will ich gerne versuchen. Ja, in der Tat ist es so, wenn dann die Binnenwirtschaft ausfällt oder die Binnennachfrage ausfällt, weil das Einkommen hier einfach durch massive Kürzungen nach unten gebracht wird, dann hat man immer noch einen Exit, immer noch einen Ausgang, immer noch ein Ventil und das ist das Ausland. Da muss diese Volkswirtschaft aber Exportüberschüsse erzielen. Das heißt, die Binnennachfrage, das Einkommen, das dort ausfällt, holt man durch ausländisches Einkommen dann ins Inland zurück. Das ist der Zusammenhang. So, das impliziert aber zwei Dinge. Erstens, wir treiben dann das Ausland in die Verschuldung, weil diese Länder, wenn wir Exportüberschüsse erzielen, ist das ja für andere Länder ein Importüberschuss. Das heißt, sie müssen dann sich verschulden. Und das Zweite ist, und das ist interessant, kommt denn dann dieses Einkommen der Ausländer auch gleich verteilt im Inland an? Mitnichten. So, es landet hier in Deutschland dann bei wenigen, die heute schon eh reich und vermögend sind. Das heißt, das fördert dann auch nochmal völlig kontraproduktiv die Einkommens- und Vermögenskonzentration. Das belegen viele Studien ja hier für Deutschland. Das heißt, ich habe einen zweifachen negativen Effekt. Und so kann man übrigens auch kein Europa entwickeln. Da kann es nicht ein Land geben, eben Deutschland, das da diese enormen Überschüsse erzielt und die anderen in die Verschuldung getrieben werden. Und exemplarisch hier nochmal Griechenland auch, was man diesem Land, diesem Volk angetan hat. Man hat daraus eine Elendsökonomie gemacht. Ja, die Griechen haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Schuld auf sich geladen. Das ist richtig, da muss man aber auch die alten Regierungen nennen, die übrigens ja jetzt wieder an die Macht gekommen ist. Das ist auch interessant. Das zeigt auch wiederum, ja, dass das Volk weit von ökonomischem Wissen entfernt ist. Aber die Griechen haben eben traditionell Importüberschüsse. So, und diese Importüberschüsse, die führen natürlich langfristig dann auch zu Problemen. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Wir haben ja, und das gilt für jedes Land, wir haben immer diese fünf Konten, die Fünf-Konten-Theorie, die besagt, wir haben private Haushalte, wir haben den nicht finanziellen Unternehmenssektor, wir haben den finanziellen, das sind die Banken und Versicherungen, den finanziellen Sektor, wir haben den Staat, das Konto Staat und das Konto Ausland. Und wenn wir das mal uns angucken, bezogen auf Deutschland, diese fünf Konten, dann stellen wir fest, dass wir drei Konten im Überschuss haben. Und das sind die privaten Haushalte, die Vermögen gigantisch aufgebaut haben. Das gilt aber auch für die nicht finanziellen Unternehmen, also für die produzierenden Kapitalgesellschaften. Auch die erzielen Überschüsse. Das heißt, die können selbst ihre Überschüsse, die sie erzielen, nicht mehr zurückbringen in reale Investitionen. Das sucht natürlich dann auch das Geld nach Anlage, wie natürlich die Überschüsse der privaten Haushalte auch, völlig ungleich verteilt. Dann haben wir den finanziellen Sektor, das sind die Banken und Versicherungen. Auch die erzielen Überschüsse. Das heißt, wir haben im Grunde genommen drei Gläubigerkonten. So, und diese drei Gläubigerkonten, nochmal wieder die Gleichung Vermögen, Vermögen gleich Schulden. Jetzt brauche ich Schuldner. Ja, sonst könnte das Vermögen ja nicht existieren. So, und dann habe ich jetzt noch zwei Konten. Und dreimal dürfen Sie jetzt raten, Herr Langer. Ja, das ist der Staat, der gigantisch verschuldet ist. Das ist der elende Schuldner. Und das zweite Konto, das reicht nicht aus, ja, um dieses Vermögen zu kompensieren, brauche ich das letzte Konto, ist das Ausland. Ja, das Ausland, das heißt, das Ausland ist in Deutschland verschuldet. Und wenn ich dann diese vier Konten im Saldo mir angucke, ja, was kommt dann dabei raus? Das ist dann wieder Ökonomie, ja, sage ich mal, zweites Semester, eine große Null kommt daraus. Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Sehen Sie mal, so einfach ist Ökonomie.
Aber weil der große Schuldner dann ausfällt, Austerität ist dann angesagt. Ja, sparen.
Wenn dann ein Schuldner ausfällt, dann sind natürlich die Gläubiger böse. Das haben wir in Griechenland gesehen. Das will man natürlich nicht. Und da musste ja dieser Trick gemacht werden in Europa. Und das ärgert mich maßlos, dass man dann suggeriert hat, wir würden den Griechen helfen mit dieser Austeritätspolitik durch die Troika. Nein, ganz falsch. Das war ein Programm, ein Rettungsprogramm für die Gläubiger, denn das Geld, was dort hingegeben wurde, floss sozusagen an die Gläubiger zurück. Das griechische Volk selbst hat von diesen ganzen Maßnahmen in Europa, von den ganzen sogenannten Rettungspaketen kaum was abbekommen.
Weil Sie sagten, dass es schwierig sei, in dieser Form Europa zu gestalten oder Europa zu bauen, umso interessanter ist es, mit welcher Inbrunst immer von der Politik, von diesem Europa gesprochen wird, während gleichzeitig eine Politik läuft, die den Zusammenhalt nicht nur gefährdet, sondern teilweise auch schädigt.
Ja, absolut.
Und Sie dürfen gleich, und noch ein Punkt, sogar der IWF konstatiert, dass in Deutschland nur wenige vom Export profitieren und die sozialen Unterschiede massiv verstärkt werden.
Ja, und da muss ich leider zu dem vernichtenden Urteil kommen, dass wir heute, was die politische Schicht anbelangt, dass wir eine Sprechblasenpolitik bekommen haben. Da ist null Substanz. Und in der Tat, wenn man Europa, und Europa ist für mich ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig, nicht nur wegen der Friedensfrage, sondern auch wegen der ökonomischen Frage. Wir müssen aber die Länder mitnehmen, die Menschen mitnehmen. So, und da versagt Politik. Ich kann nicht einzelne Länder weglaufen lassen, sozusagen, um mal im Bild zu bleiben, wie Deutschland mit den gigantischen Überschüssen, und auf der anderen Seite Länder in die Verschuldung treiben. Dann kriege ich kein Europa hin, kein soziales Europa. Und das Soziale stand ja nie auf der Agenda, nie so richtig, sondern wir haben Europa immer wettbewerbsmäßig ausrichten wollen, die Wettbewerbsfähigkeit, in jedem zweiten Satz von Politikern fällt dieser Begriff, wir müssen wettbewerbsfähig sein, aber wir können nicht alle gegeneinander wettbewerbsfähig sein. Alleine das ist ein Widerspruch, aber selbst das versteht heute die herrschende Politik offensichtlich nicht. Und ich muss allerdings auch sagen, oder mal die Frage hier aufwerfen, hat Politik überhaupt noch was zu sagen? Die Frage muss gestellt werden, wissenschaftlich. Wir haben längst den Primat der Wirtschaft bekommen, die Wirtschaft diktiert. Durch die großen Konzerne, ja, da gibt es viele Studien, die das belegen. Selbst die ETH, die Eidgenössische Hochschule in Zürich, hat 2011 die große Studie rausgebracht, dass weltweit etwa 147 Konzerne die Herrschaft längst übernommen haben. Und die Politik läuft hinterher. Und das ist ja auch völlig klar, wenn ich eine solche gigantische Konzentration und Zentralisation in der privaten Wirtschaft habe, die bleibt ja nicht in der Wirtschaft selbst, diese Konzentration. Da richtet sie übrigens schon gigantischen Schaden an, mit riesigen Fehlallokationen. Nein, diese einmal in der privaten Wirtschaft dann erreichte Politik, die greift den Überbau an, den Staat, den demokratisch verfassten Staat, unterminiert ihn, stellt Forderungen, und die kennen wir alle, diese Forderungen. Niedrigste Gewinnsteuersätze, bloß keine Vermögensteuern, bloß keine Erbschaftssteuern, bloß ein Arbeitsrecht, das einseitig kapitalzentriert ist. Die Forderung kennen wir alle, und Politik gehorcht und setzt dieses um. Und gleichzeitig wundert sich dann Politik, dass die Menschen böse werden, dass die Menschen diesem nicht mehr folgen, dass sie es nicht mehr nachvollziehen können. Und dann kommt es natürlich im Politischen auch zu solchen, ja, neofaschistischen Verwerfungen, die wir in ganz Europa haben, die haben wir auch nicht nur in Deutschland.
Lasst uns mehr Wirtschaftsdemokratie wagen. War das nicht die Überschrift für eine aktuelle Vorlesung, die Sie im Rahmen Ihrer Gastprofessur halten?
Die halte ich, Wirtschaftsdemokratie, und das ist eine Herzensangelegenheit, weil ich sage, wir müssen die Trennung, die gesellschaftliche Trennung, wenn wir den staatlichen Überbau nehmen, der demokratisch verfasst ist, und die Wirtschaft als Unterbau ist autokratisch, sie ist einseitig beherrscht, heute vor dem Hintergrund, was ich ausführte, auch der enormen Konzentration im Kapital, durch das Kapital. Diese Trennung muss aufgehoben werden, die Wirtschaft muss demokratisiert werden und da reicht auch nicht nur die Mitbestimmungsfrage, die wesentlich auszubauen ist auf der einzelwirtschaftlichen Ebene. Wir brauchen auf der Meso, auf der Marktebene mehr Kontrolle, mehr demokratische wirkliche Aussteuerung. Und wenn ich dann auf der makroökonomischen Ebene bin, muss der Staat quasi in Form eines Linkskeynesianismus, der auch eben die Verteilungsfrage, nicht nur dieses klassische Deficit Spending, dieses antizyklische in den Mittelpunkt, muss die Verteilungsfrage auf der makroökonomischen Ebene, muss zum Mittelpunkt von Politik gemacht werden. Und dann bin ich im Grunde genommen bei diesem Dreiklang Wirtschaftsdemokratie.
Heinz-Josef Bontrup, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
Gerne, ich war gerne hier.
Nächste Woche wird der Publizist Manfred Bissinger zu hören sein im Gespräch mit meinem Kollegen Joachim Scholl. Heute war Michael Langer am Mikrofon und zum Schluss haben wir als Rausschmeißer Riders on the Storm, aber nicht das Original von den Doors, sondern auch damit überraschen Sie mich mit einem besonderen Mix von Nightmares on Wax. Einen schönen Sonntag noch.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.